Und zu Anfang möchte ich Grüße abgeben von Daniel Bär aus Bolivien. Vor einigen Monaten auf dem Jugendwochenende in Kirchberg, da war diese Bitte ausgesprochen, dass auch Lehrer in Bolivien gesucht werden. Und so hat es Gott ihm auch aufs Herz gelegt. Und er ist jetzt vor einigen Wochen auch dorthin gefahren und hat gestern auch Grüße geschickt und hat vor allem auch mitgeteilt, dort findet auch ein Jugendseminar diese Woche statt und dass die Jugendlichen und Geschwister auch für uns beten. Und es ist, denke ich, etwas ganz Besonderes, über so viele Kilometer weit entfernt auch zu sein und doch Kinder eines Vaters auch zu sein. Lasst auch uns jetzt umgekehrt diese Bitte auch erwidern und auch für die Versammlungen auch dort bitten. Vor allem hat sich auch Daniel morgen der Fürbitte empfohlen, er wird dort die Andacht wohl leiten, dass Gott ihm auch dadurch die nötige Kraft, Gnade, aber auch das nötige Wort doch schenken möchte. Nun, wie bereits einleitend auch gesagt, ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar für den Segen, den er uns auch gegeben hat. Und ich bin so dankbar auch für das, was wir gehört haben. Ich bin so dankbar, dass Gott auch den Brüdern Gedanken gegeben hat, die sich mit meinen Gedanken sicher auch zum Teil überschneiden. Und das sollte euch nicht verdrießlich sein, sondern euch desto mehr auch befestigen, auch in diesen Wahrheiten. Und ich möchte in dieser Morgenstunde ganz von Anfang anfangen, bei Adam und Eva. Wir wissen, dass durch den Fall auch des ersten Ehepaares die Sünde in die Menschheit hindurchgedrungen ist. Wir haben gestern diesen Vers in Römer 5, Vers 12 auch gehört. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und was bedeutet denn Sünde? Es bedeutet ja Tod, es bedeutet diese Trennung von Gott. Und mir ist gestern als wir noch zusammen gebetet haben, so wichtig geworden auch ein Gebet. Gott möchte uns doch zeigen, was es heißt, in Ewigkeit verloren zu sein. Das ist mir so nahe gegangen. Und Gott hat mir diesen Gedanken auch schon im Vorfeld so groß auch gemacht. Seht, durch diese Sünde des ersten Ehepaares haben wir uns als Menschen in eine sehr, sehr missliche Lage auch gebracht. Wir haben das Gebot Gottes übertreten. Wir haben das Gebot Gottes mit Füßen sozusagen getreten. Und wir sind nun in alle Ewigkeiten von Gott und auch dem schönen Himmel getrennt. Und von uns aus können wir uns nicht befreien oder erlösen. Es gibt keine Möglichkeit. Wenn wir auch versuchen wollten, anderen Menschen zu helfen, wenn wir Geld spenden würden, wenn wir andere Menschen unterstützen würden, wenn wir unseren ganzen Besitz, ja alles, was wir haben, anderen geben würden, das würde uns alles nichts bringen. Ja, wenn wir sogar das Teuerste, was Gott uns gegeben hat, unser eigenes Leben, mit diesem Gedanken opfern würden, ich gebe meinen Körper, meinen Leib und dafür bekomme ich die Erlösung und das ewige Leben. Es ist alles umsonst. Auch damit können wir Gott nicht versöhnen. Und seht, eine Übertretung eine Sünde und welche Folgen es für die ganze Menschheit doch hatte. Und wer weiß, um welche Sünde handelt es sich? Die erste, Ungehorsam. Dankeschön. Das lesen wir in Römer 5, Vers 19. Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Wir haben in dem 12. Vers gelesen, dass der Apostel Paulus das Gleiche beschreibt, aber er sagt allgemein Sünde. Und jetzt in diesem 19. Vers tut er das präzisieren und nennt es bei Namen diese Sünde und nennt hier den Ungehorsam. Und bei all dem hat Gott die Lage auch der Menschen doch gesehen. Und er hat auch von Anbeginn auch einen Plan auch zurechtgelegt, wie er die gefallene Menschheit auch retten kann. Und das war der Weg, seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde auch zu schicken. Und wir wollen heute Morgen uns Gedanken machen über den Gehorsam. Was hat Gott in das Wort Gottes hineingelegt zu diesem Thema? Vor allem wollen wir aber das Leben Jesu betrachten, was dieser Punkt, was diese Lektion uns auch hier zu sagen hat. Und so ist das Thema für die heutige Morgenstunde der Gehorsam Jesu. Lasst uns bitte Philipper 2, die Verse 5 bis 8 aufschlagen. Philipper 2, ab dem 5. Vers. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist eine ganz besondere Schriftstelle, die mich immer wieder bewegt, welche Tiefe hier auch drin steckt. Und wir lesen in dem 8. Vers oder bereits vorher, dass Jesus, der in der Gestalt Gottes war, er erniedrigte sich selbst. Das heißt, er kam auf unsere Erde auch herab. Und der erste Punkt, den wir betrachten wollen, jetzt im Hinblick auf den Gehorsam, wie ist es eigentlich mit dem Gehorsam im Himmel bestellt? Welche Gesetze, welche Regeln gelten denn da? Lasst uns auch da bitte aufschlagen, Psalm 103, die Verse 19 bis 21. Psalm 103, ab Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Hier sehen wir sehr deutlich, dass die Engelswelt auch bereit ist, auf jedes Wort, auf jeden Wink Gottes, um auch seine Befehle auszuführen. Als Jesus auf diese Erde kam und in Gethsemane dem Leid, das Leiden auch immer näher kam, ihn die Knechte auch umringten, da zog Petrus das Schwert heraus. Er wollte den Herrn, unseren Herrn und Heiland verteidigen. Und der Herr Jesus sagte, stecke das Schwert in die Scheide. Und dann hat er noch etwas Bedeutendes gesagt, in Matthäus 26, Vers 53, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Sehen wir auch hier, es genügt nur ein Wort unseres Heilandes und er hätte Hilfe bekommen. Die Engel wären sofort gekommen, an der Stelle da gewesen und hätten auch ihm gehorcht. Und als Jesus die Mission erfüllt hat auf dieser Erde und gen Himmel auch aufgefahren ist, so lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 22, 1. Petrus 3, Vers 22, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wir sehen, bevor Jesus auf die Erde kam, so war ihm die Engelwelt, alle Mächte unterworfen und haben ihm gehorcht. Nach der Auferstehung, als er auch in den Himmel gefahren ist, lesen wir genau das Gleiche, dass ihm alle Macht gegeben ist und dass ihm alles unterworfen ist. Und dann wollen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt betrachten, das Leben Jesu auf dieser Erde. Und da sehen wir ein anderes Bild. Da ist er, der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist gehorsam seinem Vater. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den wir auch betrachten wollen. Jesu Gehorsam in der Erfüllung des Heilsplanes. Jesu Gehorsam in der Erfüllung des Heilsplanes. Wir werden betrachten, wie weit sein Gehorsam ging und was es ihm gekostet hat, auch das Heil uns zu bringen. Und der erste Punkt, den haben wir bereits in Philipper 2, Vers 8 gelesen. Er erniedrigte sich selbst. Er, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, der eine uneingeschränkte Macht auch hat, dem alle Engel dienen, er kommt auf unsere kleine Erde herunter und wird in einem Stall geboren. Welch eine Erniedrigung. Ja, der Schöpfer, er wird zum Geschöpf. Er wird Mensch, haben wir gelesen auch in Philipper. Weiter lesen wir, dass der Herr Jesus mit Leiden und mit Krankheiten vertraut war. Lasst uns bitte Jesaja aufschlagen, 53. Die Verse 2 bis 4. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wenn wir so einige Punkte aus dem Leben Jesu jetzt auch durchnehmen werden, so können wir hinter jedem Punkt sagen, und er ward gehorsam seinem himmlischen Vater. Wir sehen auch hier, wie verachtet er war, welche Leiden, welche Schmerzen er auf sich genommen hat und wie die Menschen ihn eingeschätzt haben, und er ward gehorsam. Wir lesen, dass der Herr Jesus ein Leben des Dienens hier auf Erden führte. In Matthäus 9, Vers 36 steht geschrieben, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Wir haben gestern so einige Gedanken auch von Eddie gehört, aus dem Leben Jesu, wie er sich um die Menschen gekümmert hat, dass er ihnen gedient hat. Wir haben gestern diesen Gedanken gehört in der Nachmittagsstunde, als Jesus am Brunnen war und er müde war. Und hier kommt die Gelegenheit, jemand zu helfen, und er tut es, obwohl er müde war. Er hat einen Auftrag vor sich gehabt und den hat er bis ans Ende auch gewissenhaft auch durchgeführt. Er nahm viele Strapazen auf den Reisen auf sich. Wenn wir überlegen, wie viel er mit seinen Jüngern auch von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt auch gegangen sind. Und vor allem, er wusste auch nicht, was er essen, was er trinken sollte, manchmal, wo er schlafen wird. Das steht so schön geschrieben in Matthäus 8, Vers 20. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt niederlegen kann. Darüber hinaus haben die Menschen mehrheitlich sein Wort nicht angenommen. Wir lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und trotz dessen ward er gehorsam. Er wollte helfen, retten, die Menschheit, und die Menschheit hat ihn abgewiesen. Die Menschen haben ihn nicht nur abgewiesen, sondern sie haben ihn von Herzen auch gehasst. Lasst uns Johannes 15 aufschlagen. In den Abschiedsreden sagt es Jesus, Johannes 15, 24 bis 25, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Und jetzt lasst uns in uns gehen. Er wurde gehasst und er hat seinen Auftrag treulich erfüllt. Jesus wusste die Gedanken der Menschen. Er ist ja der allwissende Gott und er wusste ganz genau, wer wie auch über ihn denkt, welche Sünden, welche Übertretungen auch im Leben der Menschen auch war. Und er hat sich so erniedrigt auf unsere sündige Welt, wo Heuchelei unter den Menschen, Ungerechtigkeit, Sünde, Übertretung ist. Und er ward gehorsam dem Vater. Wenn wir uns dem eigentlichen Höhepunkt seine Mission auch nähern, so kommen wir an Gethsemane auch nicht vorbei. Lasst uns bitte Markus aufschlagen, 14, die Verse 32 bis 36. Markus 14 ab Vers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Obwohl er Gottes Sohn war, allwissend war, war er doch Mensch gewesen. Und wir lesen hier, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr, und er war betrübt bis zum Tod. Und er betet auch, alles ist dir möglich, Vater, nimm diesen Kelch von mir, und dann diese Hingabe. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Lukas beschreibt es noch etwas weiter, diesen Kampf auch in Gethsemane, im 22. Kapitel, Vers 44. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Welch ein Kampf und welch eine Überwindung dessen. Und er ward gehorsam seinem Vater. Wir wissen, nach dem Gebet in Gethsemane kam die Schar der Knechte, auch der Hohepriester, und er wurde von einem seiner Jünger, von Judas, verraten. Das ist eine schmerzliche Erfahrung, wenn wir bedenken, wenn uns jemand verraten würde. Seine Jünger, als sie alter seien, da flohen sie. Und schließlich hat ihn auch Petrus verleugnet. Dreimal verleugnet. Etwas, was für Petrus völlig unvorstellbar war. Und er hat hier versagt. Ich bin so dankbar für das Lied, was wir auch von den Jugendlichen gehört haben. Es war schon eine Botschaft, die hier besungen wurde. Auch dieser Gedanke war in diesem Lied drin. Weiter wird Jesus vor den Hohen Rat auch geführt. Er wird falsch angeklagt. Er, der selber die Wahrheit ist, wird hier mit Dingen konfrontiert, die nicht stimmen, beziehungsweise die Menschen einfach verdreht haben. Er wird weiter verurteilt durch die Menge und Gottes Wort sagt, sie haben ihn aus Neid verurteilt. Pilatus fällt das Urteil, kein gerechtes Urteil, sondern auch da lesen wir, weil er die Menge der Menschen befriedigen wollte. Und nun kommen wir auch zur Kreuzigung. Es war eine grausame, eine furchtbare Todesstrafe gewesen, die man nur bei Sklaven und bei gemeinen Verbrechern auch anwandte. Und es steht nicht umsonst in Philipper 2 auch geschrieben, er ward gehorsam bis zum Tode, und dann kommt noch eine Stufe drauf, ja, bis zum Tode am Kreuz. Bei all dem, lasst uns bitte Markus 15 aufschlagen und das Verhalten der Menschen hier betrachten. Markus 15 ab dem 29. Vers. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Diese Menschen wollten noch ein Zeichen sehen. Und wir wissen, dass es nur vorgeschoben war. Das war nicht das Richtige, das tiefe, wahre Herzensanliegen gewesen. Und wenn er jetzt in dieser Stunde sozusagen noch herabgestiegen wäre vom Kreuz und ein Zeichen getan hätte, die Menschen hätten es nicht geglaubt, um ihrer Herzensfertigkeit willen. Und er wäre seinem Vater nicht bis zum Ende auch gehorsam gewesen. Und bei all dem spricht Jesus diese bedeutende Worte aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hatte nicht nur körperliche Schmerzen, sondern er hat die Sünde aller Menschen auf sich genommen. Und ich möchte dich, liebe Seele, fragen, die du noch ferne von Gott bist: Ist es schwer, diese Sündenlast zu tragen? Ich möchte euch fragen, die ihr Kind Gottes auch geworden seid: Wie habt ihr das erlebt, als Gott euch die Sünden vergeben hat? Welch eine Befreiung, welche Freude war es? Was für eine Freiheit war es? Zuerst diese Sündenlast, die einen bedrückt, tief zu Boden auch niederbeugt, und dann diese Freiheit. Und wir lesen, er hat nicht die Sünden eines Menschen auf sich genommen, sondern er hat die Sünden aller Menschen, die vor ihm gelebt haben und die nach ihm noch alle leben werden, bis zur Weltende, auf sich genommen. Was es für ihn gekostet haben mag, ich glaube, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Und jetzt kommt der schwerste Punkt auch seiner Leidensgeschichte, als der Vater die Sünde aller Menschen auf seinem Sohn auch sah, da wandte er sich ab von ihm. Und in Markus 15, Vers 34 spricht der Herr Jesus aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der von Ewigkeiten zusammen doch war, ein inniges Verhältnis mit seinem Vater auch hatte, im Himmel, er kam auf diese Erde herab, und auch da stand er in dieser engen Beziehung zu seinem Vater, in diesen Gebeten, Tag für Tag, Minute für Minute, und jetzt wendet sich sein Vater von ihm ab. Es war etwas sehr, sehr Schweres, und diese Trennung war für ihn das Schlimmste gewesen. Und hier können wir sagen, er ward gehorsam seinem Vater bis ans Ende. Bis auch das Leiden soweit auch zu Ende ging und er aussprechen konnte: Es ist vollbracht. Und seht, wir können so leicht über diese einzelnen Punkte auch drüber gehen, über diese Begebenheiten auch hinweggehen. Aber lasst es uns tief einprägen, was es Jesus gekostet hat, uns das Heil auch zu bringen. Und vor allem komme ich jetzt zu einem Punkt, der mir so wichtig wurde. Er wusste von Anbeginn, was ihm alles begegnen wird. Jede Einzelheit, jedes Verspotten, der Hass der Menschen, alles, was er durchgemacht hat in seinem ganzen Leben, das wusste er alles ja bereits im Voraus. Und ich dachte so an uns: Wenn wir manchmal so auf schwere Wege irgendwie kommen, dann hört man so ab und zu den Ausspruch: Hätte ich's nur gewusst, dass dieser Weg so schwierig jetzt werden würde, ich hätte niemals eingeschlagen. Aber er wusste es. Er wusste es und musste sozusagen freiwillig kam er auf diese Erde hernieder und hat auch diesen Plan seines Vaters auch erfüllt. Er wich auch vom Weg nicht ab, er suchte keine Abkürzung und auch keinen leichteren Weg. Lasst uns bitte Hebräer 5 aufschlagen, die Verse 8 bis 10. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und wir müssen es hier richtig verstehen. Es ist nicht dieses Lernen, was er es sich beibringen musste, sondern es war dieses Fortwährende. Jeden Tag aufs Neue war er seinem Vater gehorsam und hat den Willen seines Vaters auch erfüllt. Nun kommen wir zu dem dritten Teil. Und da möchten wir einige praktische Hinweise betrachten oder die Umsetzung all dessen auch im Alltagsleben. Was können wir von Jesu lernen in Bezug auch auf den Gehorsam? Wir haben schon einige Dinge betrachtet, was den Gehorsam anbelangt, aber lass uns jetzt mal zusammentragen, was bedeutet denn überhaupt Gehorsam? Sag mal so einige Stichworte aus der Mitte. Okay, was die Eltern sagen? Gut. Okay, es tun, obwohl es uns gar nicht so passt. Entschuldigung, ich habe die. Ja, danke. Vertrauen auch, ja. Würden wir einem Kind gehorchen, das einfach so uns sagt, okay, mach mal etwas, oder? Und das bedeutet, da muss da etwas mehr sein. Na? Ja, es muss eine Autoritätsperson sein. Richtig. Gibt es noch Gedanken? Was bedeutet Gehorsam? Sich unterordnen? Richtig. Wir können zusammenfassen, es ist ein Befolgen von Geboten und Verboten durch entsprechende Handlungen oder auch Unterlassungen. Also das Befolgen von Geboten und Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder auch das Unterlassen von etwas Verbotenem. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, die ihr ganz ehrlich beantworten sollt. Sind es negative Empfindungen oder Gefühle bei euch? Wenn wir all das so betrachten, heißt es nicht so mehr, ich muss, ich muss, ich muss? Oder hört sich vielleicht das doch besser an, dass man sagt, mir hat niemand was zu sagen. Ich mache, was ich will. Oder ich führe ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Hört sich das nicht besser an? Oder meine Entscheidungen treffe ich nach dem Motto, zuerst komme ich, dann kommt lange gar nichts und dann kommt erst der andere. Nun, ich bin mir völlig bewusst von dieser Sichtweise, darf ich heute über ein völlig unpopuläres Thema sprechen. Ein Thema, wenn wir mit unseren Mitschülern darüber sprechen würden, wenn wir mit den Mitkommilitonen sprechen würden, auf der Arbeit mit unseren Kollegen und fragen würden, Gehorsam, was würden diese Personen verbinden damit? Ich bin mir überzeugt, dass viele es von dieser negativen Seite sehen würden. Vielleicht wird der eine oder der andere sagen, es reicht doch uns. Wir waren doch vor einigen Jahrzehnten so gehorsam gewesen, einem Führer. Haben wir nicht daraus gelernt? Aber die Frage ist, sind wir wirklich frei, wie es die Menschen behaupten? Können wir von uns aus tun und lassen, was wir wollen? Lasst uns Lukas 16 aufschlagen. Lukas 16, Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Römer 6, ab Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich denke, es ist nichts Neues für uns, was wir jetzt auch gelesen haben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder sind wir auf der einen Seite und sind dem Teufel untertan und tun seinen Willen, oder wir sind dienstbar geworden der Gerechtigkeit. In dem 21. Vers heißt es, welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt, als ihr damals noch in Sünde lebtet? Und der Apostel Paulus gibt hier die Antwort, ihr Ende ist ja der Tod. Und dann in dem 22. Vers, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei seid. Und wir werden jetzt einige Punkte betrachten und ich habe diesen Punkt überschrieben, Gott gehorchen und ihm von ganzem Herzen dienen. Seht die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie sind gebunden von der Macht des Teufels und des Satans. Sie sind nicht frei, wie sie es sagen. Und nun lasst uns betrachten, wenn jemand ein Kind Gottes geworden ist. Wenn uns die Sünden vergeben worden sind. Wir haben zu Anfang betrachtet, der Tod ist der Sünde Sold. Wir wären in alle Ewigkeiten verloren gewesen. Aber er, Jesus Christus, er kam auf diese Erde. Er ist in den Riss getreten. Und er ist um meinetwillen und er ist um deinetwillen auch gestorben. Was für eine Gnade. Er hat die Sünden der Vergangenheit, die Sünden ins Meer der Vergangenheit auch geworfen. Er wird nie mehr daran auch gedenken. Was für eine Freude erfüllt uns nun. So können wir doch sagen, es fällt uns leicht, Gottes Gebote auch zu befolgen. Wenn wir weitergehen und an das zweite Gnadenwerk auch denken, an die Heiligung, lasst uns Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sehen hier, dass der Gehorsam hier eine Voraussetzung ist, dass wir auch die Heiligung empfangen. Aber seht, welch eine Freude ist es, ein Kind Gottes zu sein. Dann sind die Gebote Gottes nicht schwer. Und wenn wir nun diesen Schritt jetzt weitergehen und unser Leben ganz Gott weihen, dass wir sagen, oh, Entschuldigung. Apostelgeschichte 5, 32. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wenn wir nun ihm völlig geweiht sind, wir müssen uns bewusst sein, was dieser Schritt eigentlich bedeutet. Wir sind völlig geweiht. All das, was wir haben, all das, was wir besitzen, alles ist in den Dienst Gottes gestellt. Und nicht nur das, was wir haben. Unser ganzes Leben ist Gott geweiht. Das ist doch eigentlich selbstverständlich und die logische Schlussfolgerung, wenn Gott sozusagen einen Lebenslauf für uns vorgesehen hat, dass wir natürlich dann auch seiner Stimme folgen und ihm auch gehorchen. Es ist völlig selbstverständlich. Wir können dieses überhaupt nicht trennen. Seht, wir sind das Eigentum Gottes. Wir gehören nicht mehr uns. Wir leben nicht mehr unser Leben nach unseren Wünschen, sondern wir haben unser Leben Gott geweiht, damit er verherrlicht wird und damit er auch gepriesen wird. Und wenn wir nun bis an unser Lebensende Gott die Treue halten, dann sagt uns auch das Wort Gottes in Johannes 3, Vers 36. Lass uns das noch kurz aufschlagen, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eine andere Übersetzung sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist. Die Schlachter sagt nicht glaubt, eine andere Übersetzung sagt nicht gehorsam ist, der wird das ewige Leben nicht sehen. Und so können wir doch sehen, diesen krassen Gegensatz, wenn wir den Gehorsam betrachten. In der Welt wird es negativ aufgenommen. Es ist eine Last, die man tragen muss. Und für uns als Kinder Gottes ist es eine Freude. In Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Es ist so ein wunderbarer Vers, dass Gott nicht nur ein Wort sprechen muss, uns anleitet, sondern er möchte uns mit seinen Augen leiten. Dass wir Gott so völlig geweiht sind, dass wir diesen Blick zu Jesus stets haben, dass er uns mit seinen Augen leiten kann. Es ist so ein besonderer Vers auch. Seht, man kann an den Augen ja so viel erkennen. Ab und zu sagt meine Frau, du siehst aber müde aus. Sage ich, woran siehst du das? Sag's an deinen Augen. Dachte, okay, ich sehe es bei ihr nicht so. Sie hatte, sie hat einen guten Blick dafür. Ein anderes Beispiel. Wenn zwei Menschen verliebt sind, wir können doch sagen, man liest die Wünsche an den Augen ab des anderen. Und so möchte Gott uns mit seinen Augen leiten. Es geht viel weiter, als Gott immer etwas sprechen muss, etwas befehlen muss, sondern es ist diese innige Verbindung da, dass Gott uns mit seinen Augen leiten kann. Im Psalm 40, Vers 9 heißt es, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und ich möchte, dass wir es in dieser Morgenstunde so verinnerlichen. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Es ist nichts Gezwungenes, sondern dass wir aus Liebe zu ihm auch seine Gebote erfüllen. Der zweite Punkt ist, dem Wort Gottes und seinen Geboten auch gehorsam zu sein. Wir kennen die Begebenheit aus Markus 3, wo seine Geschwister und die Mutter Jesu zu ihm kommen. Und um ihn sind aber so viele Menschen und die sagen zu ihm, deine Geschwister sind zu dir gekommen. Und er dreht sich zu der Menge um und sagt, wer sind meine Brüder? Wer ist meine Mutter? Und dann gibt er die Antwort, das sind meine Brüder und das sind meine Geschwister, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was heißt es eigentlich, den Willen tun des Vaters im Himmel? Worin erkennen wir den Willen Gottes? Wo ist es uns hinterlegt, der Wille Gottes? Es ist hier in diesem Buch. Hier ist der Wille Gottes uns offenbart, hier sind seine Gebote uns gegeben, das Wort Gottes. Und lasst uns danach forschen in der Bibel. Wir können nicht den Willen Gottes erfüllen, wenn wir ihn gar nicht kennen. Und den erkennen wir nur aus dem Wort Gottes. Forscht in dem Wort Gottes, lest. Wir haben gestern so einige Anleitungen auch gehört, wie wir die Bibel lesen sollen, dass Gott uns in diese Tiefen doch hineinführen möchte. Jetzt möchte ich auf den nächsten Punkt übergehen und die Antwort von Viktor aufgreifen. Es heißt auch, den Eltern gehorsam sein. In Epheser 6 von Vers 1 lesen wir, Epheser 6, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und wir kennen auch diese Geschichte, die uns auch schon in diesen Tagen erzählt wurde, als Jesus als 12-Jähriger auch im Tempel ist und wie seine Eltern ihn mit Schmerzen dann auch suchen. Und Maria zu ihm sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Und er ordnet sich unter den Eltern und ist ihnen auch gehorsam. Und bei all dem müssen wir eins auch betrachten. Mit dem Erwachsenwerden findet auch ein Abnabelungsprozess der Kinder von den Eltern statt. Das ist völlig normal. Das ist ganz gesund so auch. Ihr müsst eure eigenen Entscheidungen lernen, im Leben zu treffen. Ihr steht dann auf euren Beinen im Leben, ihr müsst hier in diesem Leben zurechtkommen. Und somit ist es völlig normal, dass so ein Abnabelungsprozess auch stattfindet. Aber ich hätte so eine Bitte. Achtet bei diesem Prozess auf den Rat eurer Eltern. Achtet bitte darauf. Sie meinen es gut mit euch. Seht, es kann so schnell ein Gedanke kommen. Was wissen denn die schon? Und in manchen Bereichen sozusagen unseres Lebens haben wir sofort auch die Bestätigung. Die kennt sich doch vielleicht da nicht so gut aus, wenn wir an all die neuen Medien denken. Die kennt sich da nicht aus, die können uns da keine Hilfe sein. Was könnt ihr mir schon hier raten? Wie könnt ihr mir hier wirklich eine Hilfe sein? Seht, das Leben ist einer Veränderung unterworfen. Es könnte sein, dass eure Kinder genauso über euch mal denken werden. Es ist wirklich so. Aber bedenkt, die Umstände des Lebens, die können sich ändern. Was sich aber nicht ändert, das sind die Prinzipien des Lebens. Die bleiben gleich. Die Umstände des Lebens können sich ändern, aber die Prinzipien des Lebens, die bleiben gleich. Und da sind eure Eltern euch gegenüber bei weitem voraus. Bei weitem voraus. Sie haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Und seht, wenn es Eltern sind, die Gott von ganzem Herzen dienen. Ich bin mir völlig bewusst, dass sie, wenn sie euch auch eine Hilfe sind, dass sie es nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln auch können, sondern dass sie all das wirklich auf den Knien sich erbeten. Wisst ihr, meine Kinder, die sind ja noch nicht so alt, jetzt 9 Jahre, 5 und 3 Jahre. Und ich verstehe es immer mehr, was es heißt, kleine Kinder, kleine Sorgen und größere Kinder, größere Sorgen. Ich will nicht sagen große Sorgen. Es sind andere Sorgen. Und ich bin manchmal schon so in dem Sinne überfordert mit sozusagen kleinen Kindern. Und unsere Weisheit als Eltern, die ist so begrenzt. Wir müssen bei Jesu den Rat holen. Und ich bin mir überzeugt, dass eure Eltern, wenn sie euch in der Weisheit, in der Ehrfurcht Gottes auch erziehen, sie werden diesen Weg gehen, dass sie auf den Knien sich den Rat auch erbeten, um euch wirklich auch eine Hilfe sein. Bei Dingen, wisst ihr, wo es darum geht, ja, welches Auto soll ich kaufen? Soll ich diese Marke oder jene Marke kaufen? Ja, es ist ein Erfahrungsschatz, ne? Vielleicht, dass man sagt, Mensch, das oder jenes. Aber da spielt es keine so große Rolle. Wisst ihr, aber wenn es um grundlegende Entscheidungen eures Lebens geht, wenn es darum geht, eine bestimmte Ausbildungsstelle zu nehmen, dies oder jenes, wenn die Eltern merken, das Kind, es trachtet nach hohen Dingen, es möchte hoch hinaus, da ist nicht nur die Ausbildung, der Beruf eigentlich im Vordergrund, man möchte eigentlich mehr, man möchte gelten. Und wenn euch die Eltern aus dem Wort Gottes so einiges ans Herz legen, dann nehmt nicht nur diesen Rat an, sondern gehorcht ihm. Wir gehen zum nächsten Punkt. Jesus lehrt uns auch den Gehorsam der Obrigkeit gegenüber. Jesus selber hat uns hier ein Beispiel gegeben, Lukas 20. Da ist die Frage nach der Steuer. Wir lesen hier, dass die Priester und die Pharisäer, sie wollten ihn auflauern und ihn gefangen nehmen. Und sie senden jemand, die sich wirklich sehr fromm auch hinstellen. Und die ihn jetzt hier auch versuchen in dieser Sache. Und sie fragen, ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber die Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Er aber sagte zu ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und in Titus wird das Ganze auch noch unterlegt, da heißt es so, Titus 3, Vers 1, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind und zu jedem guten Werk bereit. Es ist eine grundlegende Haltung, die uns auch im Wort Gottes auch hinterlegt ist, dass wir auch der Regierung, der Obrigkeit auch gehorsam sind. Aber es gibt eine Ausnahme. Wer kennt die Ausnahme?
Das Verlag, was für eindeutig ist.
Wir lesen es in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man nimmt die Apostel gefangen, man legt sie ins Gefängnis und verbietet ihnen, von Jesus auch zu sprechen. Und der Engel Gottes tut die Türen auf und befiehlt ihnen, geht in den Tempel und predigt. Und sie gehen wieder in den Tempel und die Hohepriester, sie sind völlig baff, wie all das geschehen kann. Sie nehmen sie sozusagen vorsichtig auf die Seite und ermahnen sie dann. Und was sagt der Apostel Petrus? Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der nächste Punkt ist der Gehorsam der Boten und der Prediger Gott gegenüber. Lass uns mal bitte Hesekiel aufschlagen, Hesekiel 3, von Vers 16. Und es geschah nach 7 Tagen, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagt es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Hier sehen wir die besondere Verantwortung auch der Boten Gottes, auch die Sünde auch anzuzeigen. Lasst uns aufschlagen die nächste Schriftstelle in Hesekiel 33, 1 bis 7. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sage ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimmt ihn zu seinem Wächter. Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er ins Schofarhorn und warnt das Volk. Wenn dann jemand den Schall der Schafarhorners hört und sich nicht warnen lassen will und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Denn da er den Schall des Schofarhorners hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihm. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht in Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einen von ihnen wegrafft, so wird derjenige zwar um seine Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Seht, als ich in der Vorbereitung auf diese Schriftstellen kam, so hat mich eine tiefe Ehrfurcht auch befallen. Seht einfach diese große Verantwortung, die diejenigen haben, die auch den Ruf Gottes gehört haben, die auch das Wort verkündigen sollen. Zum einen Sünde anzeigen, Gefahr anzeigen. Und wir haben es eindeutig gehört, welche Verantwortung wir auch haben. Und so dachte ich an die Vergangenheit hier und da. Wir als junge Menschen, wenn so einiges gesagt wird oder gewarnt wird, so ziehen wir es so ein bisschen ins Lächerliche. Naja, schon wieder sagt man uns etwas oder muss es überhaupt sein? Und ich bitte euch, das liegt mir wirklich so auf dem Herzen, dass ihr für uns hier weiter betet. Dass ihr nicht nur für uns, die ihr hier uns hier seht, sondern dass ihr an die Boten in euren Gemeinden betet. Dass ihr für jeden Sonntag, für jeden Mittwoch, für jeden Freitag, für jede Veranstaltung, wo ihr zusammenkommt als Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird, dass es nicht selbstverständlich ist, dass etwas verkündigt wird, sondern dass uns das reine, das wahre Wort Gottes verkündigt wird. Betet für uns. Seht, wir sind so abhängig von Gott und wir brauchen eure Gebete. Mir ist so groß geworden am Sonntag, als Robert über Philipper 1 auch sprach. Ich möchte den Gedanken uns noch einmal vorlesen. Der 9. Vers, Philipper 1, Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Und dann kommt, damit ihr prüfen könnt. Und mir ist dieser Gedanke so groß geworden, der Gedanke der Liebe. Betet bitte, dass wir mehr Liebe doch haben sollten. Dass diese Liebe nicht einfach da ist, sondern dass sie überströmen möchte. In all den Gesprächen, wenn der eine oder der andere vielleicht einen Rat braucht, dass wir einerseits, wie wir gehört haben auch von Robert, das Wissen auch haben, das brauchen wir unbedingt. Aber dass wir diese Liebe von Gott in uns haben, dass wir Menschen auch helfen können, wie es ihr auch heißt, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Wir brauchen diese überströmende Liebe. Und da hätte ich die große Bitte, betet bitte für uns, tragt uns auf den Gebetshänden. Es gibt auch die andere Seite, wo Gott das Wort es auch eindeutig lehrt, gehorchet euren Lehrern. Hebräer 13, Vers 17 heißt es, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Was meint eigentlich das Wort, gehorchet euren Lehrern? Kommt da nicht vielleicht der Gedanke, haben wir nicht aus der Vergangenheit gelernt, wo wir Menschen so gehorcht haben? Seht, wir haben einen kolossalen Fehler begangen. Nicht die Menschen sollen im Vordergrund stehen, sondern das Wort Gottes. Da lasst uns Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Und schauen, wie sich weise Geschwister vor uns verhalten haben. Apostelgeschichte 17, die Verse 10 und 11. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Das ist der Punkt. Wir dürfen keinem einzigen Menschen blind vertrauen, was unsere Seligkeit anbelangt. Das möchte ich euch so tief ans Herz legen. Wir müssen forschen, wir müssen selber das Ganze prüfen, wie hier die Geschwister auch zu berühren, wie es hier heißt, sie waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Sie haben ihre Herzen nicht verschlossen, in dem Sinne, dass sie sagten, ah, das werden wir mal so gar nicht aufnehmen, was da so alles kommt, sondern sie haben einerseits die Herzen bereitwillig aufgeschlossen und gleichzeitig das Gehörte geprüft. Und prüfen können wir nur, wenn wir selber den Maßstab kennen. Nicht die Überlieferungen, die wir haben, nicht die Meinungen anderer Menschen, sondern der Maßstab des Wortes Gottes. Und diesen Maßstab legt an jede Predigt an. Legt sie an und prüft das Wort. Seht, wenn wir über den Gehorsam sprechen, da können wir nicht sagen, ja, Gehorsam ist so eine Sache, ich habe da ein bisschen ein Problem. Ich komme all den anderen Sachen nach. Ich übe Liebe und tue so viel Gutes und überhaupt bin ich so ein guter Mensch, ich bin ja ein Kind Gottes. Vielleicht kommt es doch nicht so auf den Gehorsam an. Aber seht, es gibt wunderbare Verbindungen. Wir können nicht nur isoliert eine Sache betrachten. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass bei uns sich auch die Gedanken so überschneiden, auch mit den Brüdern für die Leitung auch seines Heiligen Geistes. Lasst uns bitte aufschlagen, Johannes 14. Hier ist ein Zusammenhang zwischen dem Gebet und dem Gehorsam. Johannes 14, ab Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und jetzt kommt es. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Seht, um Gott zu gehorchen, müssen wir täglich forschen in der Schrift. Um den Willen Gottes auch zu erkennen. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann müssen wir ihn auch sofort tun. Ist es nämlich nicht so bestellt, dann kann Gott auch unsere Gebete nicht erhören. Es ist sozusagen eine Voraussetzung dessen. Und es ist alles auch miteinander auch verknüpft. Seht, und wenn wir allem nachgekommen sind, mir hat Gott auch dieses Wort noch so aufs Herz gelegt, wenn wir allem nachgekommen sind, so sollte doch unsere Haltung sein, in Lukas 17, Vers 10, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, wenn wir alles getan haben, was in diesem heiligen Buch der Schrift steht, und Gott möge uns gnädig sein, dass wir allem nachkommen, dass wir forschen darin. Wenn wir alles getan haben, was euch befohlen war, so sollen wir sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir schuldig waren. Seht, es ist nicht unser Verdienst, wenn wir in den Himmel kommen. Es ist lauter Gnade und die Güte Gottes. Lasst uns daran auch gedenken. Und es liegt mir so auf dem Herzen, dass wir diesen festen Entschluss in unserem Leben jetzt fassen, auch nach dieser Stunde. Wir wollen unserem Gott von ganzem Herzen dienen und ihm gehorsam sein. Gott segne uns. Amen.